Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Was wollen wir künftig essen und wie soll unsere Nahrung hergestellt werden? Diese Frage wird in diesen Tagen ausgiebig diskutiert. Die Grüne Woche in Berlin steht an und sie ist weit mehr als eine Agrarausstellung. Am Rande der Veranstaltung treffen sich Bauern, Agrarkritiker und Minister, Vertreter der Ernährungswirtschaft und Umweltschützer. Eine Vorschau bringen wir gleich. Außerdem geht es heute in Umwelt und Verbraucher um die Messung von Stickoxiden, um die erfolgreiche Wiedereingliederung in den Beruf nach längerer Krankheit und um eine Klage von Umweltschützern gegen die Bundesregierung wegen Untätigkeit im Klimaschutz. Was Sie im Auto im Winter an Zusatzausstattung brauchen können und was nicht, das besprechen wir im Verbrauchertipp zum Schluss dieser Sendung. Hunderttausende kommen, genießen exotische Spezialitäten oder regionale Küche und gehen wieder mit vollgepackten Einkaufstüten. So sieht die Internationale Grüne Woche aus der Besucherperspektive aus. Bei den Debatten am Rande der Grünen Woche geht es um die Frage, wie nachhaltig die Agrarwirtschaft künftig unseren Hunger stillt. Dieter Nürnberger in Berlin. Gegen Nachhaltigkeit ist vermutlich niemand. Welche Positionen stoßen da denn aufeinander?
Georg Ehring, die Tage hier vor der offiziellen Eröffnung der Messe am Freitag, das gehört immer den Verbänden, den Organisationen der Agrar- und Ernährungswirtschaft, die sich dann hier zu Wort melden. Und den ersten sogenannten Aufschlag machte heute Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied, der eine Umfrage zur Stimmungslage in der deutschen Landwirtschaft präsentierte. Die Daten stammen aus dem Dezember und demnach setzt sich hier ein Trend fort, der schon mehrere Monate anhält, nämlich die Stimmung unter den Landwirten wird zunehmend schlechter. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied.
Das hängt natürlich damit zusammen, dass die wirtschaftliche Situation angespannt ist. Wir haben im letzten Jahr einen Einkommensrückgang von 18% hinnehmen müssen. Hinzu kommt das Thema, dass wir im Hinblick auf die politischen Rahmenbedingungen Handlungsbedarf haben. Wir können nur dann in moderne Tierwohlstelle investieren, wenn der politische Rahmen gesetzt ist. Und da ist noch Handlungsbedarf und das verunsichert meine Kollegen.
Und besonders alarmierend für den Bauernverbandspräsidenten, nur noch jeder dritte Landwirt plane derzeit Investitionen. Also sicherlich keine perfekten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Branche vor der Grünen Woche. Stichwort Ökologie und Ökonomie im Agrar- und Ernährungssektor. Auch dazu gibt es eine Umfrage und zwar wünschen sich 72% der Bundesbürger, so eine Forsa-Umfrage, eine bessere Entlohnung für Landwirte, die klimafreundlich Produkte produzieren. Solche Zahlen hört man natürlich beim Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft gerne. Allerdings müsste es mit der so viel beschworenen Agrarwende schneller vorangehen, sagt Felix Prinz zu Löwenstein, der Vorsitzende des Bio-Spitzenverbandes in Deutschland.
Die Bundesregierung hat sich 20% Ökolandbau auf die Fahnen geschrieben. Aber wo sind denn tatsächlich die Maßnahmen, um das umzusetzen? Wann lese ich überhaupt in Stellungnahmen unserer Bundesministerin das Wort ökologischer Landbau? Also es ist eine Diskrepanz zwischen dem, was in den Programmen formuliert ist und dem, was tatsächlich an praktischer Politik stattfindet.
Und derzeit, so schätzt von Löwenstein, betrage der Bioanteil natürlich je nach Höfe oder Flächen oder Marktanteil gerechnet in Deutschland lediglich 10-12%. Da bleibt man also hinter den Erwartungen noch zurück. Maßnahmen zum Klimaschutz in der Agrar- und Ernährungswirtschaft spielen thematisch eine große Rolle auf der Grünen Woche, Ein grundsätzlicher Konflikt allerdings, den sieht der Bauernverbandspräsident hier nicht. Er gehe davon aus, dass Landwirte und Produzenten genauso wie Verbraucher hier an einem Strang ziehen. Noch einmal Joachim Ruckwied.
Wir konzentrieren uns auf das, was wir dazu beitragen können, beispielsweise zukünftig mehr Gülle in Biogas einsetzen, um Emissionen zu verringern, beispielsweise den Anteil von Mulchsaatverfahren, also Bodenbearbeitung ohne Pflug zu erhöhen, um CO2-Senken zu schaffen. Das sind unsere Ziele.
Und ob eine solche Ausrichtung dann den Kritikern der konventionellen Landwirtschaft auch weit genug geht, das bleibt abzuwarten. Und wenn ab Freitag dann hier in Berlin am Messegelände die Tore für die Besucher öffnen, dann wird es auch Proteste geben, sichtbare Proteste und Demonstrationen auf der Straße beispielsweise. Am Sonnabend schlägt inzwischen schon traditionell die Stunde der Kritiker der Agrarindustrie, die Wir-haben-es-satt-Demo. Das ist ein sehr breites Aktionsbündnis von Umwelt, Entwicklungs- und auch kirchlichen Gruppen. Und einen Tag vorher, am Freitag, wollen auch jene Landwirte hier in Berlin demonstrieren, die sehr viel Kritik an zu strengen umweltpolitischen Auflagen äußern und sich oft von der Politik bevormundet und verschaukelt fühlen. Also die breite Diskussion über die ökologischen Fragen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft, das ist hier auf der Grünen Woche sicherlich zugespitzt spürbar.
Umweltschonende Landwirtschaft ist ein Thema der Grünen Woche. Danke an Dieter Nürnberger für diesen Vorbericht aus Berlin. An großen Straßenkreuzungen und anderen Verkehrsschwerpunkten ist die Belastung mit Feinstaub und Stickoxiden hoch. Das ergeben Messungen immer wieder. Zu Lasten der Gesundheit der Anwohner, die Werte sinken nur langsam. Aber wie sieht es in der Fläche aus, in Wohngebieten zum Beispiel? Dort wird nur selten gemessen. In Berlin ändert sich das gerade mit Hilfe der Anwohner. Jetzt messen wir, heißt ein Projekt der Technischen Universität Berlin, Fachgebiet Umweltchemie und Luftreinhaltung. Wolf-Sören Trolls hat es besucht.
Ich gebe den Bürgern einen Becher mit. In diesem Becher befinden sich 4 Messröhrchen. Das sind sogenannte Passivsammler. Die sind sehr einfach aufgebaut. Die befinden sich in diesem Becher, weil das einfach ein Wetterschutz ist, also schützt vor Wind und Wetter. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger gleich vorbeikommen, dann...
Gerade will Annelie Höhne demonstrieren, wie man mit einem umgerüsteten Joghurtbecher Stickstoffdioxidwerte misst. Da treffen die erwarteten Besucher ein. 2 Berliner Bürger, die dem Aufruf der Technischen Universität gefolgt sind, als sogenannte Citizen Scientists tätig zu werden, Bürgerwissenschaftler. Ihr Auftrag, den Joghurtbecher, den sogenannten NO2-Sammler, im eigenen häuslichen Umfeld zu platzieren.
Da wäre es schön, wenn Sie so ein paar Angaben zur Messstelle machen. Also einfach, wo Sie den Sammler befestigt haben, auf welcher Höhe ungefähr. Das ist so für unsere Auswertung ganz relevant.
14 Tage dauern die Messungen. Dann sind Annelie Höhne und die anderen Mitarbeiter vom Fachgebiet Umweltchemie und Luftreinhaltung der TU Berlin an der Reihe. Mit Hilfe einer einfachen chemischen Analyse werden sie auswerten, wie viel Stickstoffdioxid in der Luft jeweils enthalten war. Martina Schultheiß wird den NO2-Sammler im Hinterhof ihres Mietshauses anbringen.
Weil es in den letzten Jahren im Winter sehr stark stinkt von den Kaminen der Gentrifizierer, muss ich jetzt mal sagen, weil alle Eigentümer jetzt 1 bis 2 Kamine haben und es stinkt so dermaßen, dass es mich ärgert, weil ich nicht mehr lüften kann. Mhm. Und ich finde es unglaublich, ja, heutzutage so etwas zuzulassen. Da wird Holz verbrannt, da kommt Feinstaub raus. Aber macht ja jeder, wie er will, ne?
Um ihren Worten noch mehr Gewicht zu verleihen, zieht sie einen alten Zeitungsartikel zum Thema aus der Tasche. Dabei hat der Spiegel gerade erst gemeldet, in Deutschland gingen 26% des Feinstaubs und 44% des Rußaufkommens zurück auf den sogenannten Hausbrand aus Kaminen und Öfen.
Was passiert denn, wenn die Werte wirklich stellenweise zu hoch sind?
Wir machen keine Grenzwertüberwachung, also wir haben jetzt nicht dann die Befugnis, dass man da irgendwelche Schritte einleiten kann. Aber in dem Fall würde ich vorschlagen, dass man dann die Messung nochmal wiederholt und schaut, ob das weiterhin der Fall ist oder ob sich das vielleicht relativiert.
Denn, so die Umweltchemikerin, die Messwerte seien ja nur eine Momentaufnahme. 2 Wochen seien keine lange Zeit. Stickstoffdioxid-Grenzwerte beziehen sich jedoch auf Messungen eines ganzen Jahres. Annelie Höhne und ihren Wissenschaftskollegen geht es vor allem darum, Daten zu sammeln, um am Ende einen flächendeckenden, interaktiven NO2-Atlas Berlins präsentieren zu können. Das wird sicher noch Jahre dauern, sagt sie.
Zum anderen ist es auch wichtig, um beispielsweise Modellrechnungen, die ja auch durchgeführt werden von den Behörden, um zum Beispiel Luftreinhaltepläne zu erstellen. Da kann man eben mit solchen hochaufgelösten Messungen diese Modelle eben validieren beispielsweise.
Ich würde noch gern wissen wollen, wie lange brauchen Sie, bis Sie ein Ergebnis vorlegen können und wie erfährt man davon?
Auch Manfred Scholz holt sich einen NO2-Sammler. Er wird ihn auf seinem Balkon aufhängen, im 4. Stock, nur unweit entfernt von einer Ampelkreuzung mit viel Anfahrverkehr.
Es gibt ja immer die Theorie, dass gerade die Kinder, also die unter 1 Meter auf der Straße laufenden Kinder besonders belastet sind. Und dann gibt es aber auch die Theorie, dass das hochgewirbelt wird durch den Verkehr. Und da will ich mal wissen, ob das in irgendeiner Weise die Messwerte hergeben.
Natürlich ist auch er gespannt, wie gesund oder ungesund die Luft in seinem Wohnumfeld ist. Und nickt zufrieden, als er von Annelie Höhne erfährt, dass alle Citizen Scientists, Bürgerwissenschaftler, die Ergebnisse ihrer Messungen so rasch wie möglich nach Rückgabe des NO2-Sammlers erhalten werden. Das Projekt läuft noch bis März 2021.
Ein Beitrag von Rolf-Sören Treusch. Wer lange krank war, tut sich oft schwer mit dem Wiedereinstieg in den Beruf. Leichter wird es, wenn der Wiedereinstieg allmählich kommt. Dafür gibt es das Hamburger Modell. Man beginnt langsam und dehnt allmählich die Arbeitszeiten aus. Wie so etwas funktioniert, hat Michael Watzke in Erfahrung gebracht.
Der Kölner Fernsehjournalist Heribert Thiele, Anfang 50, war jahrzehntelang kerngesund.
Ich hätte Stein auf Bein geschworen, dass ich nicht länger als 6 Wochen mal irgendwann ausfalle. Aber es kann einen auch anders treffen.
So wie Thiele, der von heute auf morgen schwer erkrankte und monatelang arbeitsunfähig war, bis eine Kollegin ihn auf das Hamburger Modell hinwies.
Das Hamburger Modell lernte ich kennen, nachdem ich ein Dreivierteljahr erkrankt war. Da stellte sich bei mir dann die Frage, wie geht es weiter, wie kann ich wieder in den Beruf zurückkehren?
Für Thiele und seinen Arbeitgeber war klar, eine Rückkehr in den Job von heute auf morgen ist zu abrupt.
Also hätte ich tatsächlich von Anfang an direkt wieder 100% leisten müssen, das wäre nicht gegangen. Das wäre absolut nicht gegangen und hätte mich wahrscheinlich ganz, ganz bald komplett aus dem Unternehmen katapultiert. Kann ich mir echt kaum vorstellen.
Also entwickelte Thiele in Absprache mit seiner Krankenkasse und dem Arbeitgeber ein Stufenmodell mit 5 Phasen. Meistens sieht das Hamburger Modell vor, dass man jeden Tag zur Arbeit geht und die Arbeitszeit langsam von 1 Stunde auf Vollzeit erhöht. Bei Thiele lief es anders.
Weil wir eben, wie gesagt, tageweise mich wieder eingliedern mussten oder wollten, habe ich dann begonnen mit 1 Tag die Woche. Das haben wir über 1,5 Monate gemacht.
Die nächste Phase des Hamburger Modells sah 2 Arbeitstage pro Woche vor.
Das habe ich dann wieder 1,5 Monate gemacht. Dann kam Phase 3, das ging dann auch wieder circa 1,5 Monate.
Nach etwas mehr als einem halben Jahr hatte Thiele das Stufenmodell abgeschlossen.
Und dann war ich im Prinzip wieder eingegliedert. Und dann konnte ich das erste Mal wieder 5 Tage die Woche voll arbeiten.
Ziel erreicht. Für den Krankenkassenmanager Daniel Jacobi von der Siemens Betriebskrankenkasse SBK in München ist das Hamburger Modell der Goldstandard nach einer langen Arbeitsunfähigkeit.
Ich würde mich jetzt mal so auf ungefähr 80-85% festlegen, dass man das da versucht. Grundsätzlich kann es halt bei jeder Erkrankung eingesetzt werden. Also da gibt es jetzt keine Beschränkung in irgendeiner Form. Die Frage ist halt immer, ist es individuell sinnvoll oder nicht?
Das sollte der Versicherte in einem Gespräch mit Arzt und Krankenkasse herausfinden, sagt Jacobi.
Zustimmen muss aber dem Ganzen natürlich halt der Arbeitgeber und die Möglichkeit muss es auch geben. Also gerade so das Thema Schichtarbeit ist unter Umständen manchmal etwas schwierig, kommt auch ein bisschen immer auf die Erkrankung und auf die Tätigkeit an. Deswegen ist es auch vom Arbeitgeber mehr oder weniger eine freiwillige Leistung, wird aber in der Regel trotzdem sehr gut angenommen, weil während der gesamten Zeit der Versicherte noch als arbeitsunfähig angesehen wird und damit auch auf den Arbeitgeber keine Kosten zukommen.
Das Hamburger Modell ist übrigens nicht in Hamburg entstanden, wie der Name suggeriert, sondern in München, bei Siemens, sagt Daniel Jacobi von der SBK. Anfang der 70er Jahre habe der Siemens-Konzern seine Beschäftigten bei der Rückkehr nach langer Krankheit noch ins kalte Wasser geworfen, mit geringer Erfolgsquote.
So hat man sich halt diesen Stufenplan überlegt, zusammen mit dem Siemens-Konzern, und hat gesagt, das ist halt eigentlich zielführender, wenn man halt eher in einem gestuften Zeitrahmen das Ganze angeht. Der Gesetzgeber hat das dann quasi fürs Gesetz adaptiert.
Und zuletzt nochmal verstärkt. Seit Mai 2019 gilt das sogenannte Termin-Service-Stellengesetz, TSVG. Es sieht vor,
dass eigentlich der Arzt grundsätzlich bei einer Erkrankung über 6 Wochen diese stufenweise Wiedereinigung verpflichtend prüft.
Dabei spielt vor allem der grassierende Fachkräftemangel in der deutschen Wirtschaft eine Rolle. Die Firmen wollen, ebenso wie der Staat, dass erkrankte Facharbeiter möglichst sanft, aber auch möglichst schnell den Weg zurück ins Arbeitsleben finden. Das kann durchaus auch zu Konflikten führen, denn niemand weiß 100%ig, wann nach einer langen Krankheit die Heilungs- und Rehabilitationsphase abgeschlossen ist. Für Heribert Thiele jedenfalls war das Hamburger Modell ein Erfolg.
Das war ultra hilfreich für mich. So habe ich 1 Tag Zeit gehabt, am Anfang mich erstmal einzugewöhnen. Guck mal, das ist das Neue, da hatten wir ein neues Archiviersystem, das habe ich dann kennengelernt. Es hat mir wirklich viel gebracht. Und ich kann es auch nur jedem dringend anraten, nach einer längeren Zwangspause oder nach einer längeren Pause auch, dieses Hamburger Modell zu bemühen.
Ein Beitrag von Michael Watzke. Ich bin wieder da. Mehr zum Wiedereinstieg in den Beruf bringt morgen die Sendung Marktplatz mit Sina Fröndrich am Mikrofon ab 10.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und wir machen einen harten thematischen Schnitt. Weltweit werden immer mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen zerstört. Die Artenvielfalt ist in Gefahr. UN-Experten glauben, dass nur noch wenig Zeit ist, um gegenzusteuern. Antje Passenheim dazu.
1 Million Pflanzen und Tiere seien weltweit vom Aussterben bedroht, so die UN-Behörde für biologische Vielfalt. Um die rasante Entwicklung noch rechtzeitig aufzuhalten, brauche es einen Aktionsplan. Die Artenvielfalt und ihre Vorteile seien wichtig für das menschliche Wohlbefinden und einen gesunden Planeten. Doch wenn alles so weiterlaufe wie bisher, drohe in den kommenden Jahrzehnten ein Massenaussterben von Arten. Der Entwurf des Aktionsplans schlägt vor, dass mindestens 10% der Erde unter strikten Schutz gestellt werden. Die Verschmutzung mit Plastik, aber auch Umweltschäden durch menschliche Ernährungsgewohnheiten müssten in den nächsten 10 Jahren halbiert werden. Über den Plan mit 20 Maßnahmen soll allerdings erst im Oktober auf einem Gipfel in China abgestimmt werden.
Die Zeit drängt beim Artenschutz, Antje Passenheim berichtete. Auch beim Klimaschutz läuft die Zeit davon und Deutschland wird trotz des überraschend deutlichen Verringerung des CO2-Ausstoßes im vergangenen Jahr sein Ziel verfehlen und es vermutlich nicht schaffen, die Emissionen bis Ende dieses Jahres um 40% unter das Niveau von 1990 zu drücken. Die Folgen muss die junge Generation ausbaden und 10 junge Menschen aus Deutschland wollen jetzt mit Unterstützung von Umweltverbänden mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht mehr Klimaschutz erzwingen. Heute Vormittag haben sie sich dazu geäußert. Philipp Banse in Berlin, was genau wollen Sie erreichen?
Ja, die wollen natürlich, dass die Bundesregierung mehr Klimaschutz macht und sie wollen sie dazu zwingen. Und das sind eben nicht nur diese 10 jungen Menschen aus Deutschland, sondern es sind unter anderem auch 15 Menschen aus Bangladesch und Nepal. Eine davon ist die Juristin Yiyi Pru.
Sagte,
wir haben eine Wasserkrise, das Trinkwasser vieler Menschen ist versalzen, weil der Meeresspiegel steigt, sie können kein Gemüse mehr anbauen. Wir leiden unter Arbeitslosigkeit und heute schon unter dem Klimawandel. Und dann sind da eben diese 10 Kinder und Jugendliche aus Deutschland. Einer von ihnen ist Johann Heckert, 17, der in Stuttgart freitags die Schule verließ, um für den Klimaschutz zu demonstrieren.
In was für einem Zustand muss diese Bundesregierung und dieses Land sein, dass junge Menschen auf ihre Bildung verzichten müssen, um für den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen zu kämpfen. Diesen Zustand will ich nicht weiter akzeptieren. Deshalb klage ich im Namen aller Generationen, um die Bundesregierung dazu zu bringen, ihre Arbeit wieder aufzunehmen.
Die Anklageschrift ist 165 Seiten dick und wurde geschrieben vom Verwaltungsrechtler Remo Klinger, der auch schon die Fahrverbote in vielen deutschen Städten durchgesetzt hat. Die Beschwerde richte sich, sagt er, ganz konkret gegen das deutsche Klimaschutzgesetz, das er als unzureichend bezeichnet und deswegen sei das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit der Kläger und Klägerinnen berührt. Die Verfassungsbeschwerde lege da, so Klinger, dass Klimaschutz eben keine politische Verhandlungsmasse sei.
Klimaschutz ist Grundrechtsschutz. Und wenn es Grundrechtsschutz ist, dann muss es bestimmten Anforderungen entsprechen. Dann ist es also nicht wie beispielsweise der Berufsbildungsförderung, wo der Staat sagen kann, das mache ich oder das mache ich nicht und kriegst du das eine, dann kriege ich das andere im politischen Austausch, sondern nein, es muss bestimmten Anforderungen genügen. Und diese Anforderungen sind hier auf dem, wie ich es bezeichne, mag politischen Basar des Klimas bisher nicht erfüllt in Deutschland.
Und mit diesen Anforderungen, mein Klinger, der UN-Klimarat hat ausgerechnet, dass die Menschen auf der Welt noch eine ganz bestimmte Menge CO2 ausstoßen dürfen, wenn sie mit einigermaßen großer Wahrscheinlichkeit die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen wollen. Daraus folgt, sagt er, dass auch Deutschland nur noch eine ganz bestimmte Menge CO2 ausstoßen darf, um dieses Ziel, zu dem sich Deutschland ja verpflichtet hat, einzuhalten. Dieses sogenannte CO2-Budget, so Klinger, liege für Deutschland bei 3,5 Milliarden Tonnen CO2. Wenn Deutschland aber so weitermache wie bisher, sei dieses Budget in 4-5 Jahren aufgebraucht. Dann dürfte Deutschland so 2025 also überhaupt kein CO2 mehr ausstoßen. Weil es sich aber um eine Grundrechtsfrage handelt, müsse die Bundesregierung sagen, wie sie mit diesen Anforderungen umgehen wolle.
Wir haben immer noch kein Gesetz, was tatsächlich diejenigen Zielfestlegungen setzt, mit denen Deutschland diejenigen CO2-Budgets einhält, die ihm zustehen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und wir haben vor allen Dingen keine Instrumente, die das regeln. Und wir haben eben auch keine entsprechenden Maßnahmen, die so vorgesehen sind, dass man es tatsächlich einhalten kann.
Karlsruhe, so die Erwartung, werde keine Einzelmaßnahmen vorschreiben, aber so die Erwartung, es müsse geregelt werden, dass dieser Klimaschutz gesetzlich geregelt wird, dass das CO2-Budget genannt wird und die Bundesregierung müsse sagen, mit welchen Maßnahmen sie dieses Budget einhalten will.
Herzlichen Dank, das war Philipp Banse aus Berlin zur Klimaklage junger Menschen in Deutschland und aus der Welt.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn es im Winter friert oder sogar geschneit hat, dann hat das Wetter vor dem Start mit dem Auto oft den Schweiß gesetzt. Das Fahrzeug muss enteist werden, die Karosserie wird vom Schnee befreit und drinnen ist es anfangs ziemlich kalt. Gegen viele Beschwernisse im Winter hat die Zubehörindustrie Mittel erfunden. Doch was taugen die? Thomas Wagner hat für den Verbrauchertipp nachgefragt.
Was Autofahrer im Winter halt so brauchen.
Plus Enteiser. Ja, einfach reinsprühen. Und das Ding funktioniert wieder. Es enteist. Man muss es halt ein paar Mal machen.
Und so ein Frostschutzmittel habe ich im Waschwasser.
Außer Eiskratzer habe ich nichts viel.
Wobei, Eiskratzer ist nicht gleich Eiskratzer. Da gibt es die traditionellen mechanischen und es gibt welche, die die Kratzfläche elektrisch beheizen. Allerdings
beheizt wird bei diesen elektrischen Eiskratzern nur ein kurzes Metallstück. Das hat auch keinen wirklichen Kontakt zur Kratzerkante gehabt bei dem Modell, das wir getestet haben. Und diese Dinger werden auch schlicht nicht warm genug, um das Eiskratzen zu beschleunigen. Da war es in der Untersuchung fast unmöglich, auch nur dünnes Eis anzuschmelzen und wegzukratzen. Also da geht es wirklich mit einem stabilen, herkömmlichen Eiskratzer und Muskelkraft schneller.
So ADAC-Sprecher Johannes Buß. Der Automobilclub hat mehrere sogenannte Winter-Gadgets, also Winterhilfsmittel fürs Auto, auf ihre Alltagstauglichkeit hingetestet. Und sehr häufig nicht für gut befunden. Beispiel: elektrisch über das Bordnetz betriebene Wasserkocher für das Tässchen Tee oder Kaffee während der winterlichen Fahrt. Hier sieht Johannes Boos
schlicht ein Sicherheitsproblem, die Verbrühungsgefahr für den Insassen. Denken Sie daran, dass Sie stark bremsen oder erst recht es zu einem Unfall kommt und diese heiße Flüssigkeit dann aus dem Wasserkocher oder aus dem Thermobecher herausschwappt.
Wenn schon kein warmer Kaffee beim Fahren, dann soll es wenigstens an sich mollig warm sein im Auto. Möglicherweise mit Hilfe eines externen Heizlüfters.
Kleine Heizlüfter gibt es auch im Supermarkt oder beim Discounter, die die Windschutzscheibe frei blasen, aber die bringen nur recht wenig Leistung. Da wird eine beschlagene Scheibe, auch wenn überhaupt, nur zum Teil frei.
Die Entfrostungsfunktion der fahrzeugeigenen Heizung und die Trocknungsfunktion der eingebauten Klimaanlage leisteten demnach erheblich bessere Dienste. Auch sogenannte Trocknungssäckchen im Fahrzeug, die Flüssigkeit beispielsweise aus nasser Skibekleidung oder Winterbekleidung an sich binden, sieht die Untersuchung kritisch. Zwar gilt:
Diese Trocknungssäckchen zeigen tatsächlich einen gewissen Effekt, Feuchtigkeit aus dem Auto zu nehmen.
Allerdings ganz ungefährlich ist es nicht.
Das Problem, diese Dinger sind teilweise ein halbes Kilo schwer, wenn sie voll gesaugt sind, teilweise noch mehr. Und die können dann wirklich zum Geschoss werden im Wagen, wenn beispielsweise scharf gebremst wird oder es zu einem Aufprall kommt. Das ist dann tatsächlich ein Sicherheitsrisiko.
Sinn machen dagegen Abdeckmatten oder Folien für die Frontscheibe, um beim Parken im Freien Eisbildung zu verhindern. Allerdings nur dann,
wenn sie recht schwer sind und entsprechend gut verarbeitet. Im Idealfall lässt sich diese Abdeckung auch fixieren mit Magneten, zum Beispiel an der Motorhaube oder am Autodach.
Leichte Abdeckungen aus Plastik und Pappe, die häufig als Werbegeschenke verteilt werden, seien dagegen nicht empfehlenswert.
Weil die einfach zu schnell aufblähen und dann schlichtweg wegwehen. Letztendlich muss man aber immer am konkreten Auto ausprobieren, ob die Abdeckung entsprechend gut hält und eben auch entsprechend dicht ist, dass kein Schnee oder Eis an die Scheibe kommt.
Johannes Boos vom ADAC war das zum Schluss des Verbrauchertipps von Thomas Wagner. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Am Mikrofon war Georg Ehring und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Im Deutschlandfunk folgen gleich nach den Nachrichten die Informationen am Mittag mit Silvia Engels. Und da geht es unter anderem um den Kohleausstieg.